Guten Morgen. Für die, die mich jetzt noch nicht kennen oder nicht mehr kennen, weil ich den Bart abgenommen habe. Ich war der Praktikant, der hier 3 Wochen einfach dem Matze über die Schulter gucken durfte. Ich heiße Joel. Da drüben sitzt meine Frau. Und ja, wir kommen aus Gießen. Da studiere ich seit einem Jahr Theologie an der FTH. Und da kriegen wir so lauter so Sachen beigebracht, wie man predigt, wie man die Bibel auslegt. Und dann, wenn man in der Praxis unterwegs ist, merkt man dann doch, man ist einfach nur abhängig vom Heiligen Geist. Das sind alles ganz gute Tools, die wir bekommen. Und das steht auch ganz oben auf meinem Platz, verlass dich auf den Heiligen Geist. Ich möchte heute euer Selbstvertrauen etwas kaputt machen. Ja, das klingt jetzt vielleicht schlecht. Es soll um Gebet gehen. Und ich würde eine Predigt über Gebet gerne mit Gebet starten. Herr, wir sind einfach absolut auf dich angewiesen. Wir wollen das Wunder passieren. Wir wollen dir begegnen. Wir wollen dich lieben. Wir wollen verstehen, was es für ein Privileg ist, dich zu erkennen und wie viel du gezahlt hast, nur um uns zu bekommen. Ich danke dir für die Kraft, die du in uns gelegt hast, für die Verantwortung, die du uns gegeben hast, dass wir teilhaben dürfen am Bau deines Reichs. Ich bitte dich, nimm mir meine Worte aus dem Mund und sprich du Worte übernatürlich, die aufbauen, die von dir kommen, die wahr sind. In Jesu Namen. Amen. Ja, die letzten Wochen waren für mich wirklich wunderschön und gleichzeitig wunderbar herausfordernd. Weil Gott mich seit Monaten herausfordert, mehr zu beten. Und jeder von euch kennt wahrscheinlich die Verse in 1. Thessalonicher 5. Oder manche werden sie vielleicht nicht kennen. Ich möchte sie gerne vorlesen. Da steht, freut euch alle Zeit. Betet ohne Unterlass. Und ich finde es schon manchmal herausfordernd, allein mal nur anzufangen zu beten. Ich finde es allein schon herausfordernd, eine halbe Stunde manchmal zu beten. Und ich glaube, mir ist oft nicht bewusst, was es zum einen für ein Privileg ist und wie viel Kraft darin steckt. Es gibt einen Grund, warum das in der Bibel steht, warum Paulus das sagt. Wisst ihr, ich würde mich als Evangelist bezeichnen. Ich bin auf der Straße unterwegs. Und ich erzähle Menschen von Jesus. Ich verkünde die gute Nachricht. Und ich bin seit 4 Jahren unterwegs. Und ja, ich habe in 3,5 Jahren davon nicht eine Frucht gesehen, die geblieben ist. Keiner, der sich für Jesus entschieden hat. Ich hatte viele gute Gespräche und ich glaube, Gott hat das auch gebraucht. Aber wirkliche Frucht habe ich nicht gesehen. Und ich bin mit Gott ins Hadern gekommen und habe gesagt, das kann doch nicht sein. Es muss doch etwas geben, was die Menschen erreicht. Du hast doch Kraft in dein Evangelium gesteckt. Warum erlebe ich es nicht? Warum erlebe ich es nicht? Was verpasse ich? Was fehlt mir? Und Anfang dieses Jahres hat Gott mir einfach gezeigt, ja, ich möchte, dass Menschen errettet werden. Und das war immer so auch der Gedanke in meinem Kopf, hey Gott, du willst es doch. Warum passiert das doch? Warum passiert das nicht? Und Gott hat plötzlich zu mir gesprochen und gesagt, Joel, ich möchte, dass Menschen heute zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, ja. Aber dein Job ist es nicht nur zu predigen, sondern ist es zu beten. Und er hat mir gesagt, ich wollte, dass es bei dem Prophet Elia regnet. er hat gesagt, ich möchte, dass es regnet. Der Prophet Elia war ein Prophet in Israel. Ja, der hatte so ein bisschen Probleme mit dem Königsehepaar. Und es gab 3 Jahre lang Dürre. Und Gott spricht nach diesen 3 Jahren, Elia, ich möchte, dass es regnet. Und da passiert noch einiges dazwischen, aber am Ende muss Elia 7-mal sich hinknien und beten und bitten und dann kommt der Regen. Und Gott hat mir diese Stelle einfach in den Kopf gegeben und gesagt, Joel, mein Wille ist, dass Leute zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Aber dein Job ist es zu beten, damit es sichtbar wird. Und mir ist da neu bewusst geworden, was für eine riesige Kraft in Gebet steckt. Dass wir ohne sie nichts tun können. Wir können ohne Gott nichts tun. Dieser Vers, betet alle Zeit, freut euch alle Zeit, das hängt übrigens zusammen, das geht nicht. Wir können uns nicht den ganzen Tag freuen, oder? Kann es jemand? Weil dann möchte ich wirklich was lernen. Das ist unmöglich für uns. Es ist unmöglich für uns, alle Zeit zu beten. Es ist unmöglich für uns, Menschen zu Jesus zu führen. Es ist absolut unmöglich, was Gott von uns verlangt. Es ist unmöglich, dass wir ihn lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all unserer Kraft. Das sind alles Dinge, wo Gott sagt, ich wünsche mir das. Ich verlange es sogar von euch. Und was mein Herz oft gemacht hat, war, dass es gesagt hat, das geht ja nicht. Kann ich nicht. Und damit habe ich es links liegen lassen. Mein Kopf wusste ganz klar, ja, ich sollte mehr beten. Ja, ich sollte alle Zeit beten. Ja, ich sollte gerade beten. Ich sollte alle Zeit beten. Aber diese Unmöglichkeit hat es irgendwie legitimiert für mich. Also war dann okay, quasi es auf die Seite zu schieben, weil es ja unmöglich für mich. Warum möchte ich euer Selbstvertrauen kaputt machen? Weil ihr nicht beten könnt. Und weil ohne Gebet absolut gar nichts in Gottes Reich passiert. Wir können Kirchen bauen. Wir können ja, viel organisieren, viel tun. Wir können viel predigen und viel evangelisieren. Wir können viel für Gott tun. Aber dann ist nicht die Kraft dahinter, die Gott da hineinlegen will. Freut euch alle Zeit, betet ohne Unterlass, seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Den Geist dämpft nicht. Ja, wir können es nicht. Aber wie geht das jetzt? Gott verlangt es trotzdem von uns. Und stimmt ihr mir zu, wir wollen das tun, oder? Wenn es da steht, das ist Gottes Wort, dann wollen wir das tun, oder? Amen. Ich kann das noch nicht so gut wie Matze mit dem Publikum mit einbeziehen, aber ich versuch's. Ja, wir wollen das. Aber warum verlangt dann Gott sowas Unmögliches von uns? Er verlangt ganz viel Unmögliches von uns. Eigentlich alles, was er von uns, ist absolut unmöglich. Und das finde ich furchtbar frustrierend am Theologiestudium. Man lernt ganz viel und kann gar nichts. Man will, dass Leute zum Glauben kommen und merkt, ich kann es nicht. Und es ist so bequem, irgendwie so eine Struktur zu bekommen. So funktioniert es. Wir verlangen irgendwie danach. Wir wollen so eine Regel, die funktioniert immer. Ein Gebet, das funktioniert immer. Ja, ein Knopf, auf den drücken wir und plötzlich beten wir den ganzen Tag bis an unser Lebensende. Wir wollen irgendwas, was uns Sicherheit gibt. Wo wir irgendwie so ein bisschen die Kontrolle drüber haben, wo wir was tun können. Und ich möchte heute den Fokus auf Johannes 15 legen. Das ist ein Kapitel, ich liebe es. Und da spricht Jesus über den Weinstock. Und ich möchte einfach einmal diese Passage vorlesen und dann ein paar Aspekte hervorheben. Johannes 15, Abvers 1. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jede aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein, um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir, und ich bleibe in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer und sie brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Wow, danke. Und hier finden wir ein Prinzip, und ich finde, dass das wichtigste geistliche Prinzip ist die Nähe zu Jesus, das Verbundensein mit ihm. Diese Rebe, die ist eins mit dem Weinstock, sie hängt da dran. Es ist nicht nur, sie hält sich da dran fest und wird über dem Boden gehalten, sondern sie ist verbunden damit. Es ist die Kraft des Weinstocks, die die Trauben größer werden lässt. Da ist Druck da vom Weinstock, der die Reben größer werden lässt. Es ist nicht die Rebe, die aus sich selber heraus Frucht bringt. Die Rebe hängt einfach nur am Weinstock. Sie ist einfach nur mit ihm verbunden. Und Jesus ist für uns gestorben. Es ist sein Blut, sein Leben, sein Geist, der in uns ist. Wir haben einfach nur einen Job, mit ihm verbunden zu sein. Und ich habe mich sehr lange gefragt, was ist dieses Verbundensein? Was ist dieses Verbundensein? Jesus selber sagt über sich, Johannes 5, Vers 19, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst tun, außer was er den Vater tun sieht. Auch Jesus war abhängig, weil er ganz Mensch war. Ein absolutes Mysterium. Er war gleichzeitig Mensch und gleichzeitig ganz Gott. Und er hat uns vorgelebt, was es bedeutet, Mensch zu sein. Mensch in Gottes Schöpfung, der neuen Schöpfung. Und er war in seinem Vater. Er hat gesehen, was sein Vater tun wollte und war im Gehorsam damit unterwegs. Er war mit ihm verbunden. Und wenn Paulus uns sagt, wir sollen alle Zeit beten, und Jesus uns sagt, wir sollen alle Zeit mit ihm verbunden bleiben, dann geht das irgendwie zusammen. Und trotzdem ist dann die Frage, okay, wenn ich mich das nächste Mal hinknie, wie mache ich das, dass es nach 5 Minuten nicht langweilig wird? Dass ich nicht aufgebe? Wie geht das, dass ich während der Arbeit beten soll? Und ich glaube, der erste Schritt ist erstmal, das bedingungslos anzuerkennen, dass das, was Gott uns sagt, er so meint. Gott meint es so. Wir sollen beten, alle Zeit, in allem. Und wir können erstmal auf die Seite schieben, dass es unmöglich ist. Gott sagt es uns, okay? Gott sagt uns, wir sollen beten, alle Zeit. Wir sollen alle Zeit mit ihm verbunden bleiben, weil sonst können wir keine Frucht bringen. Und ich glaube, der erste Schritt ist so wichtig, weil es fällt uns dann manchmal sehr leicht, den auf die Seite zu schieben. Der zweite Schritt wäre, dass wir unser Selbstvertrauen verlieren. Wisst ihr, bevor ich Theologie studiert habe, war ich 3 Jahre bei Aldi. Die 3 Jahre habe ich sehr viel an der Kasse gesessen. Sehr viel. Teilweise 10 Stunden am Stück. Und ich wollte jeden einzelnen Menschen ansehen und ihn wertschätzen und ihm einfach mitgeben, du bist so wahnsinnig geliebt. Und ich wollte ihm ein Lächeln mitgeben, ich wollte einen Unterschied machen, auch wenn ich nur 10 Sekunden mit dieser Person habe. Ich möchte, dass Jesus Liebe durch mich fließt, aber es war absolut unmöglich für mich. Der zweite Kunde hatte einen schlechten Tag und lässt all seinen Ärger an dir raus und du sitzt da und du merkst, kein Lächeln mehr da. Und dann steht man vor der Entscheidung, ziehe ich eine Maske hoch? Ja, schönen Tag Ihnen noch. Oder lasse ich es erstmal sacken und entscheide mich, keine Maske aufzusetzen, nicht aus eigener Kraft jetzt weiter zu lächeln, sondern zu sagen, Moment, Gott, ich brauche dich. Gott, ich brauche dich, dass du mir Freude schenkst, dass du mir Liebe schenkst für den Nächsten, dass ich ihn sehen darf, dass ich ihn wahrnehmen darf, wie er wirklich ist. Und so hat mich das zu Gott hingetrieben, das Unmögliche, den Menschen etwas mitzugeben, was nur Gott ihnen geben kann, bedingungslose Liebe. Was mache ich, wenn ein Stadtstreicher vor mir steht, wo die Leute schon vor Corona 5 Meter Abstand gehalten haben? Wenn äußerlich mal nichts Liebenswertes an dieser Person ist und ihr trotzdem mit Liebe begegnen zu können, ist ein Wunder. Und das muss Gott in uns bewirken. Und so waren meine Kassierzeiten eigentlich Zeiten, wo ich permanent am Beten war, wo Gott mich gelehrt hat, einfach zu beten. Zu beten und zu beten und zu beten. Und es geht. Es geht. Und das möchte ich euch sagen. Es geht. Nicht aus euch. Ihr könnt nicht beten. Das steht auch in Römer 8, Vers 26. Da sagt Paulus, ich müsste es jetzt aufschlagen, aber ich kann es grob auswendig. Haha. Dergleichen aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an, denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie sich's gebührt. Aber der Geist selbst verwendet sich für uns mit unaussprechlichen Seufzern. Das ist der Key. Er in uns. Wir hängen einfach uns nur an ihn dran. Er betet in uns. Genauso wie Jesus am Kreuz gestorben ist und wir einfach gesagt haben, wir sind einfach nur dreckig. Wir können nicht gerecht sein. Wir können dir nicht gefallen. Und es im Glauben annehmen, dass er für uns gestorben ist und dass das genug ist, dass er uns füllt mit seinem Heiligen Geist, dass er in uns das Wollen und das Vollbringen bewirkt, damit wir das tun können, was ihm gefällt. Das ist er, das ist dieses Wunder, was er für uns am Kreuz erwirkt hat. Das ist die Kraft von Jesus. Wenn wir gestorben sind und mit ihm wieder auferstanden sind, dann lebt er in uns und dann betet er in uns. Wenn wir ihm nur Raum geben, wenn wir aufhören, uns auf uns selber zu verlassen, selber Frucht zu bringen, irgendwie selber zu beten. Wir können es nicht. Und das bitte ich euch, nehmt das mit. Nehmt Gottes Gebote an, wenn er euch sagt, liebt mich von ganzem Herzen, ganzer Seele, mit eurem ganzen Verstand. Betet alle Zeit, bleibt mit mir verbunden. Nehmt an und dann verzweifelt. Aber lasst diese Verzweiflung euch dazu bringen, dass ihr zu ihm hinrennt. Und das finde ich das Wunderschöne dahinter. Die ganze Bibel spricht davon, dass Gott von uns Unmögliches verlangt. Und ich glaube, das Wunderbare daran ist, was er uns damit sagt. Er möchte es in uns bewirken. Er möchte Gemeinschaft mit uns haben, Tag ein, Tag aus. Er möchte nicht, dass wir einen Knopf haben, wo wir einmal draufdrücken und alles funktioniert und alles läuft am Schnürchen. Sondern er möchte, dass wir tagtäglich in jeder Sekunde und Minute auf ihn angewiesen sind und lernen, mit ihm verbunden zu sein. Wir wissen nicht, was Gott beten will. Matze und Benedikt haben so ein bisschen gewitzelt im Vorrein auf diese Predigt, haben gesagt, ja, muss man viel beten für die Predigt. Haben sie recht. weil ich möchte, dass ihr hier rausgeht und diese Worte hängen bleiben. Und das ist etwas, was Gott nur allein tun kann. Ihr habt bestimmt schon viele Predigten gehört oder viele Ermahnungen auch gehört, ihr sollt mehr beten. Aber hat es jemals so wirklich etwas bewirkt? Wir rutschen immer wieder raus aus dieser Abhängigkeit. Wir sind nichts und Jesus ist alles. Er lebt in uns und wir sind frei zu beten. Das ist ein Privileg. Es ist nicht nur etwas, was wir tun sollen, damit wir Frucht bringen können, sondern es ist das Schönste, was wir haben. Wir haben vorhin gelesen, freut euch alle Zeit, hört niemals auf zu beten. Was Jesus auch im Anschluss an diese Passage in Johannes 15 sagt, er redet noch über die Gebote, dass wir nach seinen Geboten leben sollen. Und dann schließt er diese Passage damit, dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude euch in euch bleibe und eure Freude völlig werde. Gott will, dass wir uns freuen, dass wir die volle Freude haben, aber Jesus sagt uns, es ist seine Freude. Warum rennen wir immer zum Kühlschrank? Warum machen wir das nächste YouTube-Video an? Ich weiß nicht, was es für euch ist. Das ist es für mich, wo ich versuche, mich selber zu füllen. Der Versuch, Glück zu finden oder Freude getrennt von Gott, ist nicht möglich. Und ich wünsche mir, dass ihr das heute erlebt. Dass der Heilige Geist in euch beten kann. Dass er euch beten lehren kann. Ich möchte, dass wir hier anfangen zu beten und nicht aufhören damit. Und deswegen, ja, lasst uns einfach wirklich eine Zeit haben, wo wir zu Gott rennen. Wo ihr erstmal vielleicht reinen Tisch machen müsst. Erstmal sagen müsst, hey Gott, ich habe Mist gebaut. Da gibt es Sachen, die trennen mich von dir. Und es gibt Bereiche, wo ihr erst noch sie loslassen müsst, damit Gott da hineinkommen kann. Ich bitte dich, legt das einfach ab, diese Bereiche. Gebt Gott einfach euer zerbrochenes Leben. Dann kann er es heilen. Und dann lauft in seine offenen Arme.
Alle die ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie an Gebet denken. Heute möchte ich dich erwischen. Das gibt es übrigens auch mit der Bibel. Alle, die ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie die Bibel sehen. Kennt ihr das? Das ist nicht die Absicht Gottes. Es ist nicht die Absicht Gottes, wenn das Thema Gebet in der Predigt ist, dass erstmal das schlechte Gewissen hochkommt. Oh je, habe ich schon gebetet. Ja, oder auch dieser vermeintliche Witz, ich glaube, der war nicht von mir, sondern von Benedikt, für diese Predigt viel zu beten. Oder 10 Minuten vor dem Auftritt noch schnell zu beten. Ihr Lieben, das ist gesetzlich, das ist Religion. Weil Gott uns ein Prinzip deutlich macht, dass Gebet nicht eine Leistung ist, die wir hier und dort anbringen, um dann das zu erwirken, sondern eine Lebenshaltung, ein sich verbunden Wissen und Sein. Und kein schlechtes Gewissen habe ich schon genug. Und ich möchte heute Morgen, sofern ihr noch da seid, dieses schlechte Gewissen mit euch kaputt machen. Weil das bringt uns nicht, das ist nicht der Kurs Gottes, das ist nicht der Anspruch Gottes, das ist Religion, die fordert von dir Dinge, die du nicht leisten vermagst. Aber was Gott eigentlich sagen möchte, ist, ich habe in dich einen Geist hineingelegt, dem du einfach nur lernen musst, Raum zu geben, mit dem du kooperieren darfst. Mehr und mehr, und das ist Gebet, ihr Lieben. Aus dieser Inspiration kommen Worte, aus dieser Inspiration besteht ein ständiges inneres Reden und manchmal ein äußeres Reden. Und ich möchte dich einladen, wenn du sagst, ich bin jemand, der hat ein schlechtes Gewissen, wenn er die Bibel aufschlägt, wenn er ans Gebet denkt, dann möchte ich heute mit dir vors Kreuz gehen und sagen, Schluss damit. Und ich lade dich ein, dass wir das loslassen, heute Morgen. Jesus, wir bringen dir dieses schlechte Gewissen, das von einem falschen Verständnis herkommt, von Religion herkommt. Weil du uns nicht aufgebürdet hast, irgendwie alle Zeit zu beten oder oh, kein Bock, sondern weil du uns einen Lebensstil geschenkt hast. Eine ständige Kommunikation innen und manchmal außen mit dir und durch dich, inspiriert durch deinen Geist. Und ich bete, dass jetzt diese Lügen in uns, wenn du es zulässt, zerbrechen. Und wir zerbrechen im Namen Jesu jetzt auch alles schlechte Gewissen, was von Religion kommt. Und wenn du es zulässt, dann lass es jetzt gemeinsam vor Gottes Kreuz zerbrechen. Diese Lügen, diese falschen Annahmen und diese falsche Praxis. Und wir sprechen, dass in diesen Raum jetzt die Wahrheit kommt. Ich bete das über dir und mir, dass in diesen Raum jetzt die Wahrheit fließt, nämlich, dass es unheimlich angenehm ist, furchtbar angenehm ist, dass es wundervoll ist, in ständiger Kommunikation mit Gott zu sein. Ich spreche über dir aus, dass du nicht mehr sagst, ich kann nicht, sondern ich bin dazu in der Lage. Ich bin befähigt worden durch ihn. Und ich liebe es, mit ihm zu reden. Manchmal leise, manchmal laut. Ich liebe es, zu empfangen, was er eigentlich auf dem Herzen hat und es weiterzugeben. Ich liebe es. Und ich kann es auch aushalten, wenn es mal ruhig ist. Ich kann es aushalten, wenn Stille ist, weil Gott nicht immer was sagen muss. Und wir gehen gemeinsam in eine neue Zeit, in der wir sagen, wir lieben es zu beten. Weil wir verstanden haben, was es wirklich ist. Wenn auch Leute hier sind, die Botschaften Gottes auf dem Herzen haben dazu, dann komm schnell nach vorne, lass uns das teilen und gemeinsam den Fokus heute noch setzen.